So, also der wichtigste Gedanke zum Schluss ist, dass man begreift, dieser Brief hat einen ganz geordneten Aufbau und die einzelnen Titel für diesen Aufbau und den entsprechenden Abschnitten kommen aus diesem Schlüsselvers Römer 1, 16 bis 17. Und der erste Abschnitt, den habe ich schon angesprochen, das war Evangelium für alle. Jeder braucht das Evangelium. Oder 3, Vers 20, wo er sagen kann, kein Mensch wird durch Werke des Gesetzes vor ihm gerecht. Durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Die zweite Überschrift, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Also ich schäme mich des Evangeliums von nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Also ganz logisch, die nächste Frage. Alle schuldig, alle dem Gericht verfallen, alle unterm Zorn Gottes? Frage, gibt es einen Ausweg? Ist es die ganze Botschaft? Ist der Mensch verloren, gerichtet? Nein, sagt Paulus, es gibt eine Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes. Und jetzt bitte gleich hier mit eintragen, diese Gerechtigkeit ist eigentlich Ausdruck für ein Verhältnis. Also das braucht man gar nicht. Es ist Ausdruck für ein Verhältnis. Gerechtigkeit in der Schrift hat weniger zu tun mit Paragraphen oder mit irgendwelchen Regeln, Ordnungen, sondern Gerechtigkeit in der Schrift heißt in einem richtigen Verhältnis leben. Ein richtiges Verhältnis zu Gott und ein richtiges Verhältnis zum Nächsten. Also nicht Verhalten, sondern Verhältnis, Beziehung. Und da sagt der Paulus ja, dieses richtige Verhältnis, wie man vor Gott richtig dasteht, wie das kommt, dass man richtig beschaffen ist vor Gott, das sind alles nur Umschreibungen für Verhältnis, für Gerechtigkeit. Das wird im Evangelium offenbart. Und er sagt gleich dazu, dieses Verhältnis kommt aus Glauben, nicht aus Werken. Das heißt, dieses richtige Verhältnis zu Gott wird nicht durch Selbsterlösung zurückgewonnen, sondern Gott öffnet dem Menschen einen Weg zurück in die Beziehung zu ihm. Und Glauben ist auch ein Beziehungswort, hat mit für wahr halten nur ganz wenig zu tun. Sondern Glaube heißt, dass ich das für mich angenommen habe, ich mich dem anvertraut habe. So, das wäre das Nächste. Also alle verloren, es gibt allerdings einen Ausweg. Man kann wieder hineinkommen in ein richtiges Verhältnis mit Gott. Und das beschreibt Paulus dann in Römer 3 bis 5. Die genauen Verse habt ihr jeweils dastehen. Aber damit ist er noch nicht am Ende. Er sagt, es kommt noch viel mehr. Denn in Römer 5, ab Vers 12 bis Kapitel 7, Vers 4, redet er davon, dass noch viel mehr zu erwarten ist, nämlich Erlösung. Und jetzt schaut es wieder in den Vers Römer 1, Vers 16 hinein. Es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Und bei selig würde ich am Rande anmerken, erlöst. Denn da steht nicht Makarios, das griechische Wort für glückselig, was in den Seligpreisungen steht übrigens, sondern sozo, beziehungsweise soteria, das Wort für Erlösung. Und ich weiß, dass Leute, die entweder Schlachter oder Elberfelder Bibeln haben, ihr habt bestimmt an der Stelle etwas über Erlösung stehen oder Rettung zumindest. Vers 16, Kapitel 1, was heißt da? Errettung, genau. Also es geht für Seligkeit nicht um Glückseligkeit, nicht um Weinseligkeit oder sonst irgendwas, sondern es geht ganz schlicht um diese einfache Frage, errettet aus Todesnot, erlöst von einem tödlichen Feind, aus einer tödlichen Gefahr. Und in Kapitel 5 bis 7 beschreibt Paulus, wie man von drei Mächten und Kräften erlöst werden muss. Nämlich er redet davon, dass wir aus Adam in Christus hinüberwechseln. Er redet davon, dass wir von Sünde als einem Meister gelöst werden müssen, damit wir Christus als den neuen Herrn und Meister haben. Und dann redet er davon, dass wir gelöst werden müssen vom Gesetz. Und das ist ein ganz kurioser Vergleich in Kapitel 7, die Verse 1 bis 4. Da sagt, der Mensch ist ans Gesetz gebunden von Geburt an. Genauso eng ist diese Bindung wie eine Heirat. Du bist mit dem Gesetz verheiratet. Das Dumme ist nur, dieses Gesetz, mit dem du verheiratet bist, ist impotent. Kann keine Kinder zeugen. Und diese ganz tiefe Analogie, das Gesetz bringt nichts zusammen. Es kann dir hundertmal sagen, was sein soll, aber es kann dir niemals sagen, wie du es schaffst. Das Gesetz ist impotent. Und die Frage ist, wie kommt man aus so einer Ehe raus, die unfruchtbar ist? Und da merkt sie in Römer 7 eine ganz spannende Sache. Scheidung geht nicht. Oder wenn du dich scheidest von deinem Partner und einen anderen heiratest, solange der andere Partner lebt, ist das Ehebruch. Ergo, wie kommt man raus aus einer Beziehung? Sag ich's doch. Einer muss sterben. Übrigens, Ruth Graham wird das zugeschrieben, dass sie mal gefragt worden ist, im Blick auf ihren Mann, ob sie schon öfters mal an Scheidung gedacht hätte. Billy, ne? Billy Graham. Zur Scheidung nie, Mord schon öfter. Es gibt aus dieser Ehe nur einen Weg raus. Tod. So, und jetzt, ich sehe es, und jetzt kommen die Schlaumeier daher und sagen, wer soll denn jetzt sterben? Tada! Und die meisten frommen Leute würden sagen, das Gesetz soll verrecken. Nein, sagt Paulus, geht nicht. Denn das Gesetz ist heilig, gerecht, gut, geistlich, dient dem Leben, ist von Engeln gegeben. Ihr könnt das Gesetz nicht sterben lassen. Aber wer stirbt denn? Ja, du. Und das hat er vorher auch schon gehabt. In Römer 6, wo er sagt, wir sterben der Sünde. Er sagt nicht, Sünde stirbt. Das Mistding lebt weiter. Aber wir sterben der Sünde. Und genauso sagt er jetzt, wir sterben dem Gesetz. Und durch diesen Tod werden wir frei und mit Christus verbunden. Und jetzt auf einmal können wir geistlich Frucht bringen. Denn Christus ist ausgesprochen fähig, kompetent, able. Das sind diese drei Sachen, wo er sagt, raus aus Adam, da ist nur Tod, rein in Christus. Der Sünde sterben, um mit Christus verbunden zu werden, dem Gesetz sterben, damit du mit Christus verbunden bist und Christus in dir erfüllt wiederum das Gesetz. Du rollst die Augen zum Himmel. Na, sag, wenn es irgendwo hakt. Passt? Lass mal sickern. Das ist diese Geschichte, wo der Paulus mit drei so Beispiele bringt, wo er sagt, in Adam keine Zukunft. Verbunden mit Sünde, keine Zukunft. Verbunden mit dem Gesetz, keine Frucht. Aber wenn du stirbst und mit Christus verbunden wirst, dann bist du mit jemandem verbunden, der Frucht bringt. Und wenn du fragst, Jesus, was ist deine Frucht, dann kommst du auf das Kuriosum, er erfüllt das Gesetz in uns. Er wird das Gesetz nie aufgeben. Aber wir kommen da noch hin. Du musst keine Stiftshütte bauen. Obwohl, ist auch schön. Aber, sagt Paulus, damit ist die Sache noch nicht beendet. Es geht noch um mehr. Er sagt, da kommt noch viel mehr. Und das viel mehr, das er bringt, ist als nächstes, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Dynamis. Eine Kraft Gottes. Denn, er sagt, wir haben drei Bereiche klären können irgendwie. Du bist aus Adam raus, denn da ist nur Tod. Du bist aus dem Land der Sünde weggezogen, bist mit Christus verbunden. Bist der Sünde gestorben. Auch dem Gesetz. Und dann sagt er, und das greift in Kapitel 7 nochmal auf, auch wenn wir da uns äußerlich losgesagt haben von dem, sagen, das ist vorbei, das ist over, das ist out, da wollen wir nichts mehr zu tun haben damit. Sagt er, ein Problem hast du immer noch und das ist das Fleisch. Und Römer 7 und 8 hat eine gewaltige Debatte und Diskussion um zwei ganz zentrale Begriffe. Fleisch und Geist. Und ich sage es gleich mal vorweg dazu. In Römer 7 ab Vers 5 bist du, wenn du das ehrlich auf dich heranlässt, fast nur noch am Heulen. Es ist das eins der dustersten Abschnitte in der Schrift, die ich überhaupt kenne. Und ihr kennt es, ihr habt es im Ohr. Ich habe es gewollt. Wollen habe ich wohl, vollbringen finde ich nicht. In mir, in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Ich denke richtig über das Gesetz, aber ich kann es nicht halten. Ich versuche es Tag und Nacht und es klappt nicht und es passt nicht. Und da ist etwas, das ist ständig stärker als ich. Und der Abschnitt ist so verheerend, dass manchmal Leute gesagt haben, Paulus kann unmöglich von seiner Gegenwart schreiben. Und der Punkt ist, es ist tatsächlich zwei Zeiten grammatikalisch in dem Abschnitt. Am Anfang schreibt er davon, wie er gemerkt hat, dass die Sünde in ihm wohnt, wie er das rausgekriegt hat. Er sagt, ich war ein fröhlicher junger Bursch, Bar Mitzwa, ich wollte das Gesetz halten. Gesetz sagt mir, du sollst nicht begehren. Was glaubst du, was ich als erstes mache? Begehren. Dann habe ich mich zusammengerissen. Dann wieder. Du sollst nicht stehlen. Ja, ich habe die 50-Schilling-Rolle gesehen und die klebte plötzlich an mir und ich habe sie gefunden, bevor es der andere vermisst hat. Ich reiß mich zusammen. Das Gebot sagt, du sollst nicht stehlen. Zweimal klappt es, beim dritten Mal, bang. Und da sagt der Paulus, was ist da los? Und da kommt er in Kapitel 7, auf Vers 14, auf diesen ganz lapidaren Satz, wo er sagt, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Also hör auf, das Gesetz zu beschimpfen. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Und das Lustige ist, bis dahin hat er in der mit Vergangenheit geschrieben. Also wie er das rausgekriegt hat. Ich aber starb und ich habe das nicht geschafft. Und dann erzählt er ab Vers 14, wie seine gegenwärtige Erfahrung ist. Er sagt, also ich will das Gute und das Böse hängt mir an. In mir, in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, vollbringen finde ich nicht. Also es ist ein furchtbarer Abschnitt. Und dann haben Leute gesagt, das Ausleger, es kann unmöglich die Erfahrung des Paulus sein als Christ. Sage ich doch, darum steht es in Kapitel 7. Übrigens nur für zwischendrin, das griechische Wort für Fleisch klingt auch schon ein bisschen unangenehm, Sarx. Es klingt so spitz. Sarx. Es gehört in den Sarg, Sarx ein. Gut. Ich gebe noch eine Zahl dazu, damit man ein bisschen das Geschmäckle von dem Brief kriegt. In Römer 7, so ab Vers 4, 5, verwendet Paulus 48 Mal das Wort Ich. Ich habe es versucht, ich habe es gewollt, ich habe das Beste gedacht, ich habe richtig gedacht, ich habe es immer wieder probiert. Ich, 48 Mal. Der Heilige Geist kommt überhaupt nicht vor. Vor allem ab Vers 6 oder 7. Der Vater und der Sohn insgesamt 4 Mal. Sonst ich, immer ich. Und dann hast du einen Umschlag in Römer 8. Auf einmal kommt der Geist ins Spiel. Und Paulus kann dort einen Jubelschrei ausstößen, wo er sagt, es gibt nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Da kommen wir noch hin. Denn das Prinzip des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von diesem Prinzip der Sünde und des Todes. Hat dich freigemacht. Paulus sagt, hey, es geht. Sünde kann überwunden werden. Man muss nicht im Fleisch leben. Man muss nicht von Sünde gequält werden. Man muss nicht da ewig festhängen. Es gibt Ausweg. Es gibt Sieg. Es gibt auch Niederlagen, aber es gibt vor allem Sieg. Und in Römer 8, die ersten 17 Verse, kommt das Wort Ich nicht vor. Dafür 33 Mal Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das alleine von dieser simplen Wortstatistik her wird schon ein Ton erkennbar. Also ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Die Kraft Gottes, die selig macht. Und das ist, wie gesagt, der Teil in Römer 7, ab Vers 5 bis 8, Vers 39. Sorry, da, ich habe nicht mehr den alten. 8, Vers 39. So, das Nächste. Es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Alle, die daran glauben. Und dann kommt als Fortsetzung, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Jetzt geht Paulus im Römerbrief auf eine nächste ganz spannende Frage ein. Und die ist offensichtlich damals sehr wesentlich gewesen. Was ist denn mit Israel? Und Römer 9 bis 11 ist der längste geschlossene Abschnitt im ganzen Neuen Testament, wo es nur um die Frage nach Israel geht. Denn das ist die Frage. Das, was mit dem Evangelium in Israel vorbereitet wurde, warum kommt das nicht ans Ziel? Warum sind so viele Juden, die dem Evangelium sich verweigern? Liegt es an Gott? Liegt es an den Juden? Liegt es am Evangelium? Was ist hier los? Und damit man es auf keinen Fall versäumt, Römer 9 bis 11 hat mit Israel zu tun, nicht mit der Welt im Allgemeinen. Hat nichts mit Universalismus am Hut. Es geht um Israel. Das heißt, alles, was dich plagen könnte zu dem Thema, Wollen habe ich, so liegt es jetzt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Und der Pharao, der dann verstockt ist und so weiter, bitte streich das aus deinem geistlichen Universum. Hat mit dir nichts zu tun. Zumindest nicht in dem Sinn, wie du es befürchtest. Dass Gott den Pharao verstockt hat und womöglich ist der andere auch, die verstockt sind, oder dass das von Anfang an passiert, oder dass Gott in die Wiege reinschaut, beim Pharao gesagt hat, den mag ich gar nicht. Stinkerbur. Unsinn. Es geht um Israel. Es geht nicht um dich. Sondern es geht um die Frage, woran ist Israel gescheitert? Es geht nicht um die Welt. Wenn man diesen Satz eingezeichnet hat, dann kann man mit diesem Kapitel auch leben und weiß, es gibt Gefäße, die sind zum Zorn zugerichtet, aber das hat mit dir nichts zu tun, sondern es geht um die Frage, warum nimmt Israel das Evangelium nicht an? Warum scheitert es? Also die Juden zuerst. Und dann auch die Griechen. Und dann ist der letzte Abschnitt der in Römer 12, die Verse 1 bis 16, 27 bis zum Ende des Briefs. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn dieses Evangelium, damit kann man sich sehen lassen. Aus diesem Evangelium kommt ein anderes Leben. Dieses Evangelium bringt etwas für die ganze Welt. Dieses Evangelium, damit werden Gemeinschaften gesund, da gesunden die Familien, da gibt's Liebe, da lebt man Brüderlichkeit. Dieses Evangelium räumt mit den Grundkonflikten menschlicher Existenz wie Hass, Neid, Unzufriedenheit, Kritik oder auf. Du kriegst hier ein anderes Leben raus. Darum sagt er, auf dieses Evangelium bin ich wahrhaftig stolz. Das wäre so die Sache, um die es hier geht. Das wäre die Gliederung, aufgehängt an diesen beiden Schlüsselversen. Alle Überschriften stehen drinnen. Und Paulus hat einen langen, sorgfältigen, klaren Gedankengang. Ich bringe das doch noch, ich schlafe doch nicht richtig. Von jetzt an werden wir Abschnitt nach Abschnitt behandeln, im Wesentlichen. Und ich möchte noch einmal zurück dorthin, wo ich gesagt habe, es geht in den ersten 7 Versen um die Person Jesu Christi. Nur eine ganz kleine Skizze, Christologie, wenn man so möchte. Es ist etwas, wo man sagt, Wochen geht auch, aber es geht eben nicht. Lesen wir den Text nochmal, da haben wir angefangen heute früh. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium. Gottes steht im griechischen Text nicht, oder zumindest nicht in allen Handschriften, aber es gibt nur ein Evangelium, eine gute Nachricht von Gott. Euergelion heißt gute Nachricht. Gute Nachricht, das war die Geburt eines Thronfolgers im damaligen Reich. Euergelion war ein absolut profanes Wort, es war kein christliches Wort. Wenn der Kaiser einen Thronfolger hatte, der geboren wird, das war eine gute Nachricht, denn dann war die Nachfolgefrage zumindest mal im Ansatz geklärt. Ein Erlass des Kaisers war auch gute Nachricht, denn dann wusste man, woran man ist. Siegesbotschaft war eine gute Nachricht, da kennen wir es am häufigsten. Und dann die Nachricht von der Thronbesteigung, auch das, gute Nachricht. Übrigens ein Wort, und das merkt man mit Händen greifen, es ist für das Evangelium von Jesus Christus 1:1 anwendbar. Der Thronfolger ist geboren, Weihnachten kommt, ne? Der Erlass, mit dem wir freigelassen werden, freigesprochen werden, der die Sündenvergebung verkündigt. Dieser Erlass ist da. Die Siegesbotschaft über Sünde, über Tod, über die Hölle, über den Stachel, über den Feind, auch klar. Und Jesus ist am Thron. Dieses Evangelium ist zweitens verheißen durch die Propheten in der Schrift. Wir würden hier übrigens ganz schnell merken, dass dieser Brief an die Römer praktisch in kaum einem Kapitel auskommt ohne Propheten und ohne Tora. Die meisten denken immer, ja, Rechtfertigung als Glauben, und dann saugt man sich irgendwas aus den Fingern. Lies mal den Römerbrief und du wirst sehen, jedes Kapitel getränkt zum Teil mit Schriftbeweis, Schriftzitat. Schrift kommt überall vor. Hier fängt es an, dann im Vers 3 lesen wir, er ist aus dem Geschlecht Davids. Liest du im ersten Kapitel weiter, Zorn Gottes ist Altes Testament. Zorn Gottes ist nicht so einfach von den Griechen. Zweites Kapitel, Gericht, Gott als Richter, Altes Testament. Gesetz und Beschneidung, Altes Testament. Unwandelbare Treue, Kapitel 3. Und die Anklage in Kapitel 3, Altes Testament. Kapitel 4 geht es vor allem um Abraham. Kapitel 5 geht es um Adam. Kapitel 7 geht es ums Basar, ums Fleisch, das jeder kennt. Kapitel 9 bis 11 sowieso Israel. Das heißt, es ist erstaunlich, einmal zu entdecken, wie sehr Paulus in diesem Brief im alten Bund verwurzelt ist und sagt, wir können das Evangelium nicht haben ohne diesen ersten Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Hier ist alles erklärt worden. Also es ist verheißen in den Propheten in der Schrift. Von wem ist die Rede? Von Hyos, vom Sohn. Jesus ist Gott von Art. Er ist Sohn Gottes. Bezieht sich auf seine Göttlichkeit, 5. Mose 4, Vers 12 und Johannes 14, Vers 9. Wer mich sieht, sieht den Vater und so weiter. Und noch eine Reihe von anderen Texten. Ihr habt keine Gestalt gesehen, ihr habt nur eine Stimme gehört, sagt 5. Mose. Und Jesus sagt, diese Stimme hat jetzt ein Gesicht bekommen. Diese Stimme, die gibt es auf zwei Beinen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater, wir sind eins. Und. Also eine ganze Reihe von Texten, die deutlich machen, der Sohn ist Gott von Art. Genauso wie mein Sohn Michael zwar von mir unterschieden werden kann, aber er ist Mensch von Art. Er ist mein Sohn. Dann, er ist auch Sohn Davids nach dem Fleisch. Hier kommen zwei griechische Worte vor, die bei Paulus immer wieder auftauchen. Katasarka, nach dem Fleisch. Sarx, beziehungsweise Sarka. Hier ist die Rede von der Inkarnation. Und Bemerkung sei erlaubt, wenn von Jesus als Menschensohn die Rede ist, dann muss man mehrere Sachen im Hinterkopf bedenken. Er ist zunächst wahrer Mensch. Das heißt, Jesus ist so Mensch gewesen, wie Gott sich den Menschen gedacht hat. Und er war wirklicher, realer Mensch. Wahrer Mensch heißt, Jesus war Mensch, wie Adam Mensch gewesen ist. Vor dem Sündenfall. Eine Verbindung aus Materie und Geist. Und nachdem Adam in Sünde gefallen ist, geht Gott einen langen Weg der Liebe und des Heils, bis er dann wieder einen Anlauf nimmt und sagt, er nimmt den Leib der Maria und beginnt im Leib der Materie durch den Geist ein neues Menschsein. Und so ist das Außergewöhnliche an Jesus nicht seine Göttlichkeit. Ja, verzeiht mir das eh immer, weil ich das sage. Es ist kein Kunststück, Gott zu sein, wenn man Gott ist. Sondern das Eigentliche ist Menschsein bewahren. Adam hat sein Menschsein aufs Spiel gesetzt. hat gesagt, er kommt ohne das Leben Gottes aus. Adam ist gefallen, Jesus nicht. Jesus hat es bewahrt. Der erste ultimative Test war dann die ganze Geschichte da in der Wüste. Und man muss wissen, Jesus hätte fallen können. Denn eine Versuchung, an der du nicht scheitern kannst, das ist ein Zirkus, das ist eine Scharade. Er hätte fallen können. Nein, er hätte nicht seine Göttlichkeit verloren, das ist schon klar. Aber als Mensch hätte er scheitern können. So wie Adam gescheitert ist. Und die Frage ist natürlich, Adam ist in einem Paradies gescheitert, nach einmaligem Anlauf mit seiner Eva. Jesus ist stehen geblieben in einer Welt, die kein Paradies mehr ist. Eine Wüste. Und mindestens 3 Anläufe des Feindes. Und er widersteht. Und hat damit seine Berufung, seine Würde, seine Bestimmung, sein Menschsein bewahrt. Also er war wahrer Mensch und hat daran festgehalten. Menschensohn ist auch so ein interessanter Begriff. Stammt aus Daniel 7, Vers 13. Und du fragst einen Theologen und fragst, was ist Menschensohn? Ja, er ist ein Sohn des Menschen, sage ich. Und was ist daran neu? Du bist Menschensohn. Du nicht, du bist Tochter. Aber jeder Mann ist Sohn eines Menschen. Nein, nein, es ist was anderes. Menschensohn heißt der, in dem der Sohn des Vaters Mensch wurde. Das ist der Menschensohn. Nur ein Mann geboren von einem Mann, was ist denn daran aufregend? Nein, nein, Menschensohn ist der, in dem der Sohn des Vaters Mensch wurde. Das ist der Menschensohn. Also der, in dem der Sohn Mensch wurde. Dann hat man es so ungefähr. Wahrer Mensch ist auf jeden Fall auch gewesen. Die Begriffe in Klammern kann ich jetzt nicht erklären. Schön für mich ist bei Jesus immer wieder auch zu sehen, er hat wirkliches Menschsein gelebt. Er hat gelernt, er hat Barmherzigkeit gelernt. Hebräerbrief ist spannend zu dem Thema, wir bleiben nicht lang, aber man sollte die Texte zumindest einmal gehört haben. Hebräer 2, die Verse 17 und 18. Er musste in allem seinen Brüdern gleich werden. Sein Reifeprozess. Lukas 2, 52. Er nahm zu. An Alter, an Gnade, an Alter, an Weisheit, Gnade bei Gott und bei den Menschen. Jesus wuchs, Jesus nahm zu. Das war nicht fixfertig abgepackt bei ihm. Er hat es gelernt. Damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Ihr sagt, du redest mit mir über Versuchung, ich kenne mich aus, ist mir nicht erspart geblieben, ich musste da durch. Hebräer 4, Vers 15, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, aber ohne Sünde. Es war real. Und ganz spannend, Hebräer 5, die Verse 7 bis 9, er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und, also wirklicher Mensch, weinen, leiden, Not. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Und jetzt kommt es, so hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Also auch die Sache mit dem Gehorsam, mit dem Glauben, mit der Treue, das war nicht fixfertig abgepackt bei ihm, sondern er hat das gelernt. Dann wird er eingesetzt Übrigens 1. Korinther 15, 22 bis 45, 22, das ist diese Sache über den zweiten, anderen, letzten Adam, Adam Eschatos. Dann wird er eingesetzt, rehabilitiert. Also das bei Jesus, er ist Gott, er kommt ins Fleisch als wahrer Mensch und nach seinem Leiden wird er rehabilitiert und wird erhöht. Bis 10 nach geht's, gell? Er wird als Sohn Gottes eingesetzt, bedeutet nicht, dass er da zum Gott wurde, sondern er wurde rehabilitiert. Und das Rehabilitiert, das heißt für mich Folgendes: Am Kreuz ist Jesus in einem Schandtod hingerichtet worden. Fluchholz, Galgen, Schandholz. Der Edelste, der Beste, Gott selber hängt am Kreuz. Gott war in Christus, auch am Kreuz. Und es geht so weit, dass der liebe Freund Pilatus einmal einen Titulus raufgeschrieben hat, und vielleicht hat jetzt der eine oder andere schon einmal gesehen, in Johannes 19, die Verse 19 bis 21, da schreibt er über den Kopf Jesu, abgekürzt in lateinischer, hebräischer, griechischer Sprache, Jesus, König der Juden. Und die Sache ist natürlich im Lateinischen meistens bekannt, dieses Inri, Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Kennen die meisten, denke ich mal. Das Griechische geht auch noch, INBI. Jesus ho Nazareus ho Basileus ton Judaion. Der Grund, warum die Juden ausflippen und sagen, weg damit, ist das Hebräische. Denn wenn du Yeshua Nosri Vumelech HaYehudim abkürzt, dann kriegst du das JHWH heraus für die Juden, der längst unaussprechlich gewordene Gottesname, der Name, vor dem er so viel Ehrfurcht und Respekt gehabt hat, dass kein Jude ihn mehr ausgesprochen hat. Und dann sehen die Juden, der Pilatus schreibt da auf für der INRI, gut, das geht nur, INBI geht auch nur, aber Jahwe geht gar nicht. Und der Punkt war, Jesus hing am Kreuz und er war Jahwe. Übrigens nur am Rande. Jahwe im Alten Testament ist in ganz vielen Fällen Jesus. Natürlich, Jesus ist ja nicht erst später entstanden, sondern er ist immer auch schon in diese Welt eingetreten. Ich bin, der ich bin. Warum haben wir 6, 8 Ich-Bin-Worte bei Jesus? Ja, weil er Ich Bin ist. Ich bin, der ich bin. Gäbe es noch mehr, aber das lassen wir jedenfalls. Aber diese Rehabilitation in der Auferweckung, dass Gott sagt, ihr habt ihn ans Fluchholz gebracht und ich werde ihn auferwecken und er wird in Herrlichkeit auferstehen, er wird sitzen und regieren zur Höchsten und ihr könnt es 100-mal ihn versuchen, ans Kreuz zu bringen. Ich habe ihn rehabilitiert. Er wird eingesetzt als Sohn Gottes. Er wird intronisiert vor den Augen der Geschichte. So, hier lassen wir es. Ich glaube, um 10 nach sollen wir hier Schluss machen.